Guten Morgen zusammen. Lasst uns für das erste Lied gerne aufstehen und gemeinsam singen. Es geht noch, greift Ostern nochmal auf, aber auch schon ein bisschen das Thema von heute. Lasst uns gemeinsam singen.
Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezog Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet,
schönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen hier zum Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Alle, die ihr hier vor Ort seid, und auch ein herzlich willkommen an diejenigen, die heute oder später den Gottesdienst von zu Hause aus verfolgen. Ich würde gerne zu Beginn des Gottesdienstes beten und deshalb dürft ihr gerne alle nochmal aufstehen. Bisschen Frühsport am Morgen. Ja, lieber Herr Jesus, unser Gott und Vater im Himmel, ich danke dir für diesen neuen Tag, für diesen neuen Sonntag und die neue Woche. Danke, dass wir uns heute hier versammeln können. Und ja, wir kommen von Ostern, wir haben deine Auferstehung gefeiert. Und danke, dass du lebst, und das haben wir auch gerade schon gesungen, und dass du hier mitten unter uns bist. Ja, ich bitte dich, dass du uns segnest und ja, uns zum Segen wirst heute, die wir hier sind, aber auch für alle anderen Menschen in der weiten Welt, die heute Gottesdienst feiern. Und ja, nicht alle können das in Freiheit tun wie wir. Sei bitte ganz besonders heute bei denen, die verfolgt sind, die unter Krieg leiden und ja, die sich nur im Geheimen treffen können. Bitte sei ja ganz besonders dort, aber auch hier bei uns in Dortmund. Amen. Dürft gerne wieder Platz nehmen. Ja, das Lied hat es gerade schon angeteasert. Das Thema des Gottesdienstes heute lautet Vergebung. Und ich habe dann erst mal gedacht, naja, Vergebung ist ja so ein Wort, das kennen wir im christlichen oder im religiösen Hintergrund, wird ja ständig gesagt. Aber was bedeutet es? Und ich tue mich oft schwer damit, so diese christlichen plakativen Begriffe mal mit Leben zu füllen, weil man weiß ja eigentlich, was es ist, aber erklären kann man es dann doch nicht. Also habe ich mal Google gefragt, was bedeutet denn eigentlich Vergebung? Und dabei kam dann raus, also Vergebung ist ein aktiver und einseitiger Prozess. Okay, warum aktiv? Aktiv ist, weil ich etwas bewusst tue. Also ich habe einen bewussten Prozess, wo ich Rachegedanken und Groll loslassen kann und dem Täter oder dem Menschen, der mir Unrecht getan hat oder der mich verletzt hat, die Schuld erlasse. Also sage, das steht nicht mehr zwischen uns. Das ist jetzt kein Verdrängen oder kein Vergessen, sondern soll einfach die Freiheit ermöglichen, dass ich mich seelisch heilen kann und von diesem Groll loslassen kann. Warum einseitig? Einseitig einfach, weil es ist unabhängig davon, wie der Mensch, der mich verletzt hat, sich verhält. Also ob der Reue empfindet, ob ihm das Leid tut oder ob der sagt, das würde ich wieder so machen, ist unabhängig davon, wenn ich in dem Prozess der Vergebung bin. Ein anderes Wort ist die Versöhnung. Darüber haben wir schon an Karfreitag, wer im Gottesdienst war, von Lukas gehört. Bei Versöhnung ist es ein gegenseitiger Prozess. Ich versöhne mich mit dem anderen, ich bitte um Vergebung und derjenige bittet vielleicht auch um Vergebung. So, das zum kleinen Teaser. Die Predigt dazu wird uns heute die Dorothea Gersthoff halten, da unser Pastor Lukas Haug diese Woche im Urlaub noch ist. Den könnt ihr nächste Woche wieder erreichen. Gut, ihr seid noch hier oben geblieben, das ist schön. Wir singen noch mal zusammen, Herz an Herz, und dabei sammeln wir die Kollekte ein. Und danach hören wir dann auf die Predigt.
Genau, wir singen die Strophen 1, 3 und 4.
Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodernd auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein. Unter euch, ihr Glieder.
Ja, heute Morgen soll es um das Thema Vergebung gehen, weil es sich einfach um ein ganz zentrales Thema der Bibel handelt und weil es auch brandaktuell ist. Meine Mutter, sie ist letztes Jahr gestorben und sie war Christin, also sie wusste, wohin sie geht, Gott sei Dank, erzählte mir einmal von einem Gespräch mit einer Mitbewohnerin in ihrem Altenheim. Und die Frau hatte eine Tochter und war völlig mit dieser Tochter zerstritten. Als meine Mutter fragte, ob sie nicht auf ihre Tochter zugehen wolle, um sich wieder zu versöhnen, wehrte diese Frau vollkommen entrüstet ab. Nee, das käme überhaupt gar nicht in Frage. Ihre Tochter stünde schließlich in der Pflicht, auf sie zuzukommen, bei dem, was vorgefallen war. Ich glaube, dass dieser Frau nicht bewusst war, was sie damit sich selber angetan hat. Ich könnte noch zig andere Beispiele erzählen von Enttäuschungen, von Streit, von Verbitterung, von zerbrochenen Beziehungen. Und das nicht nur mit irgendwelchen Fremden, sondern innerhalb von Familien. Nicht umsonst sagte Jesus Folgendes: Seht euch vor, wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sich ändert, vergib ihm oder ihr. Wenn er sich 7-mal am Tag gegen dich versündigt und 7-mal wiederkommt und sagt, ich will mich ändern, so sollst du ihm vergeben. Im Grunde sagt Jesus, dass wir in unserem Leben fortlaufend dazu aufgefordert sind, einander zu vergeben. Im Folgenden möchte ich über folgende Punkte etwas sagen. Einmal über Kränkung und Verletzung. Dann der nächste Punkt, was ist Vergebung und was ist Vergebung nicht? Dann auch, warum sollen wir vergeben? Und dann konkrete Schritte im Vergebungsprozess. Und zugleich etwas Ernüchterndes, aber vielleicht auch Tröstliches zu dem Thema. Ein kluger Mann sagte einmal, wir Menschen haben immer zu wenig. Und das bedeutet doch nichts anderes, als dass wir Menschen gar nicht anders können, als uns immer mal wieder zu verletzen oder auch zu enttäuschen. Verletzungen gehören mit zu unserem Leben, ob wir das wollen oder auch nicht. Wir verletzen und enttäuschen andere und gleichzeitig werden auch wir verletzt und enttäuscht. Und vielleicht habt ihr jetzt auch direkt schon bestimmte Szenen vor Augen, wo genau das passiert ist. Allerdings, wie sich Enttäuschungen und Verletzungen auf die betroffene Beziehung auswirkt, hat ganz entscheidend damit zu tun, wie wir damit umgehen. Es ist eine Zeit lang her, da stieß ich in meinem ganz persönlichen Leben massiv an dieses Thema oder auf dieses Thema. Ich hatte mich mit einigen Frauen getroffen, wir wollten zusammen Kaffee trinken und so ein bisschen plaudern miteinander. Und ich kannte diese Frauen schon lange und eine davon saß etwas entfernt von mir und ich sah, wie sie sich mit einer anderen unterhielt. Und kurz ging mir der Gedanke durch den Kopf, dass wir uns noch gar nicht begrüßt hatten. Komisch. Hielt sie Abstand zu mir? Dann wurde ich abgelenkt und habe diesen Gedanken erstmal wieder vergessen. Als ich dann aber zu Hause ankam, kam mir doch wieder ins Gedächtnis. Und irgendwie rumorte es in mir. Wie war das denn nun gewesen? Hatte mich die Frau gemieden? Es hatte keinen Blickkontakt gegeben zwischen uns. Warum eigentlich? Wieso hatte sie mich nicht begrüßt? Und auf einmal kam mir eine verrückte Frage. Warum hatte ich sie eigentlich nicht begrüßt? War es vielleicht so, dass nicht sie mich gemieden hatte, sondern ich sie? Aber warum? Und nach erinnerte ich mich dann, dass es in der Vergangenheit schon mal mit ihr Konflikte gegeben hatte, die aber nie richtig hatten geklärt werden können. Und das Ganze hatte einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Und dann hatten wir uns aus den Augen verloren, haben uns vielleicht mal hin und wieder getroffen, aber es schien erstmal alles in Ordnung zu sein. Und jetzt in diesem Moment wurde mir bewusst, dass das überhaupt gar nicht der Fall war. In Wahrheit stand etwas zwischen uns und das ging nicht von ihr aus, sondern von mir. Mir wurde bewusst, dass ich diese Frau mied, weil ich von ihrem Verhalten enttäuscht war und weil ich gekränkt war. Ich hatte ihr das übel genommen. Dies einfach als erschreckendes Beispiel dafür, Wie oft wir zunächst oft andere als Verletzerin brandmarken und unseren Anteil völlig ausblenden. Und in der Regel fällt es uns unheimlich schwer, unsere eigenen Anteile an einem Konflikt in den Blick zu bekommen. Und häufig wollen wir das auch gar nicht. Weil wir gerne das Opfer sein möchten und der andere gefälligst der Täter zu sein hat. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen müssten oder würden, müssten wir aus unserer Opferrolle aussteigen und selber Verantwortung übernehmen. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich aber erstmal zwischen zwei Begriffen eine Unterscheidung vornehmen, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, denn wir verwechseln das oft miteinander. Und zwar zwischen Kränkung und Verletzung. Zunächst einmal zur Verletzung. Dabei handelt es sich um eine von außen einwirkende Verwundung, also Läsion, sowohl körperlich oder auch seelisch. Es geht also um etwas, was mir richtig schadet. Es geht um Missbrauch oder Misshandlung. Eine Freundin redet schlecht über mich und setzt damit Gerüchte in Umlauf, die mir wirklich schaden. Oder mein Partner enttäuscht mich, mein Vertrauen, indem er mit meiner besten Freundin fremd geht. Haben wir alles schon gehabt, auch in christlichen Kreisen. Und bei einer Kränkung ist es aber anders. Kränkung bezieht sich in der Regel auf unsere Gefühle, ganz besonders auf unser Ehrgefühl und unser Selbstwertgefühl. Sie hat oftmals zu tun mit verletztem Stolz. Wir wurden übersehen, übergangen, unfreundlich behandelt. Deswegen sagen wir auch verletzte Eitelkeit. Man müsste eigentlich sagen gekränkte Eitelkeit. Und oft ist es so, dass wir uns eben auch so fühlen, wenn wir kritisiert oder korrigiert werden von anderen. Da können wir in der Regel sehr, sehr schlecht mit umgehen. Und bei einer Kränkung ist es so, dass ich es selbst in der Hand habe, ob ich gekränkt sein will oder nicht. Also ich kann mich auch dagegen entscheiden. Ein Journalist hat mal irgendwann gesagt über Angela Merkel, es sei ihre Strategie, sich zu weigern, beleidigt zu sein. Fand ich gut ausgedrückt. Also bei einer Kränkung können wir das. Wir können sagen, ich lasse mich einfach jetzt nicht kränken. Ich bin jetzt einfach nicht gekränkt. Ich lasse das Problem da, wo es ist. Bei einer Verletzung ist es häufig anders. Und da möchte ich einfach auch darauf aufmerksam machen, dass ihr da ein bisschen drauf achtet. Denn wie oft sagen wir zu jemandem, du hast mich verletzt. Und wir brandmarken den anderen als Täter und uns selber als Opfer. Aber eigentlich müsste es heißen, ich bin sauer, weil du mich korrigiert hast. Ich bin in meiner Eitelkeit gekränkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir selbstreflektiert sind. Dass wir wirklich auch uns selbst gegenüber ehrlich sind. Als mir bewusst wurde bei dieser Bekannten, dass ich etwas gegen sie hatte, habe ich mich auf den Weg gemacht, ihr zu vergeben. Und das war ein längerer Prozess. Und ich werde nachher etwas noch dazu sagen, wie das ganz konkret aussehen kann, wie wir das ganz konkret umsetzen können, so ein Vergebungsprozess. Ich möchte jetzt etwas sagen, auch noch über zwei andere Begriffe, und zwar über den Begriff Klärung und den Begriff Vergebung. Auch die beiden gehören zusammen. Und ich sagte vorhin, eine Enttäuschung, und ich erweitere, wir können auch sagen, ein Fehlverhalten anderer muss nicht zwangsweise zu einer Kränkung oder einer Verletzung führen, wenn wir richtig damit umgehen. Und dazu lese ich uns zwei Textstellen vor. Einmal aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 19. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe. Auf diese Antwort hin schlug ihm einer der Knechte, der dabei stand, ins Gesicht und sagte, redest du so mit dem hohen Priester? Jesus entgegnete ihm, wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Dann eine zweite Textstelle aus Lukas 23. Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus macht uns hier vor, wie wir uns selbst und unsere Beziehungen gesund erhalten können, wenn wir von anderen enttäuscht sind oder auch verletzt werden. Und zwar durch zwei grundlegende Kompetenzen. Die erste Kompetenz ist die Fähigkeit zur Klärung und die andere die Fähigkeit zu vergeben. Wobei in der Regel die Klärung ein Teil des Vergebungsprozesses ist. Also um Verletzungen zu vermeiden, müssen wir damit richtig umgehen. Wie Jesus im ersten Beispiel, dass er sofort in einen Klärungsprozess eingestiegen ist. Also er geht nicht einfach so über diese Misshandlung drüber hinweg, als wäre nichts gewesen, sondern er geht sofort in die Klärung. Er konfrontiert den Mann umgehend: Warum schlägst du mich? Und daraus können wir lernen, dass wir als Christen durchaus nicht alles über uns ergehen lassen müssen, sondern dass wir sehr deutlich konfrontieren dürfen und auch sollen, wenn uns Unrecht geschieht. Wie können wir das übertragen auf unser heutiges Leben? Zwei Beispiele. Du hast letztens bei der Begrüßung alle umarmt, nur mich nicht. Warum eigentlich? Oder ich dachte, dass wir Freundinnen sind. Für mich gehört dazu, dass nicht immer ich nur mich melden muss, sondern du auch mal anrufst. Wie siehst du das eigentlich? Es geht also darum, die Dinge nicht anbrennen zu lassen, sondern möglichst direkt, wenn irgendetwas vorfällt, in die Klärung zu gehen. Und wenn wir das tun, brauchen wir weder gekränkt noch beleidigt oder aggressiv zu reagieren. Und damit ist dann oft auch gar kein Vergebungsprozess erst nötig. Also Klärungsprozesse stehen immer dann an, wenn etwas unklar ist. Meine Unklarheit, mein Fragezeichen, meine Irritation sind der Hinweis darauf, dass etwas geklärt werden muss. Und dabei ist wichtig, nicht der andere, sondern ich bin für die Klärung zuständig. Es ist meine Aufgabe, wenn mir etwas unklar ist, eine Klärung anzustreben. Und wir haben einen Bekannten, der das sehr gut beherrscht. Er erzählte von einer Situation im Hauskreis, wo er irgendwas gesagt hatte und eine andere Teilnehmerin irgendwie komisch guckte. Und er hat das sofort geklärt, er hat gar nicht weiter spekuliert, warum guckt ihr jetzt so oder und so weiter. Er hat einfach sie angesprochen, hat gesagt: Sag mal, du guckst so irritiert, wie fandest du denn das jetzt, was ich gesagt habe? Sag doch mal was dazu. Und das ist auch mal nochmal ein Beispiel, worum es geht. Wir warten oft viel zu lange und dann spekulieren wir und alle möglichen Fantasien entstehen, anstatt direkt zu sagen: Hör mal, was ist denn eigentlich los? Hast du schlechte Laune oder Kopfschmerzen? Was ist? Also das erstmal zum Thema Klärung. Und aber ich komme jetzt zur Vergebung, denn wenn es um wirkliche Verletzungen geht, reicht natürlich eine bloße Klärung oft nicht aus. Also bei Dingen, die mir wirklich Schaden zugefügt haben. Und dann geht es darum, ja, zu vergeben, weil darin sich zum Beispiel auch Seelsorge und Psychologie einig sind, dass das Mittel der Wahl ist bei Verletzungen und Enttäuschungen. Und bei einer Vergebung gebe ich dem anderen eine neue Chance. Vergebung ist das Heilmittel bei Enttäuschung, Verbitterung und Groll. Sie ist der Superklebstoff für zerbrochene Beziehungen. Sie bringt wieder zusammen, was sich voneinander entfernt hat. Und sie macht harte, bittere und einsame Herzen wieder weich und hält uns selbst gesund. Und unsere Erfahrung ist auch aus Beratung und Therapie: Ein Vergebungsprozess, wenn er richtig verstanden und praktiziert wird, ist letztendlich ein Heilungsprozess. Und das passiert zum Beispiel auch in den Aufstellungsseminaren, wo es ganz, ganz stark um Beziehungsklärung innerhalb von Familien geht. Aber wenn dieser Prozess wirklich durchlaufen ist, dann entsteht Heilung und dann kommt auch Frieden in Beziehungen hinein. Allerdings, das muss ich gleich dazu sagen, ist Vergebung weitaus mehr als einfach nur zu sagen: Ich vergebe dir. und schon ist die Sache wieder in Ordnung. Wirklich zu vergeben ist kein Spaziergang. Vergebung ist oftmals ein langer und auch schmerzhafter Prozess mit vielen Schritten. Und Vergebung ist immer beides. Einmal Heilsgeschehen und dann auch Beziehungsgeschehen. Heilsgeschehen und Beziehungsgeschehen. Und zwar Heilsgeschehen, weil Jesus mit seinem Opfer auf Golgatha die Grundlage für jegliche Vergebung und auch Versöhnung geschaffen hat. Man könnte auch sagen, Vergebung ist das Werkzeug der Gnade und des Erlösungsplans Gottes. Und diese Zusammenhänge beschreibt der katholische Theologe Henry Nouwen in seinem Buch Nimm sein Bild in dein Herz. Dieses Buch entstand aus einer Meditation in St. Petersburg in der Eremitage vor diesem wunderbaren großen Gemälde von Rembrandt, Die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Also da hatte Henry Nouwen das Vorrecht, ganz alleine dort stundenlang zu sitzen und vor diesem Bild zu meditieren. Und daraus ist dieses Buch entstanden, was ich sehr empfehlen kann. Nimm sein Bild in dein Herz. Und hieraus eine Passage. Können wir die eben einmal an der Wand haben, die Passage von Henry Nouwen? Ja, danke. Wut, Verbitterung, Neid, Rachsucht, Geiz, Feindschaft und Rivalität sind eindeutige Zeichen, dass ich mein Zuhause verlassen habe. Und das geschieht ganz leicht. Ständig tappe ich in eine alte Falle, noch ehe ich es recht wahrgenommen habe. So finde ich mich bei der Frage wieder, warum ich jemand verletzte, mich ablehnte oder mir keine Aufmerksamkeit schenkte. Alle diese Gedankenspiele zeigen mir, wie zerbrechlich mein Glaube ist. Und in solchem Verhalten entferne ich mich vom Haus meines Vaters und ziehe es vor, in einem fremden Land zu wohnen. Wenn ich wiederum auf Rembrandts Darstellung schaue, sehe ich nun, dass hier viel mehr geschieht als eine barmherzige Geste gegenüber einem ungeratenen Kind. Das große Ereignis, das ich sehe, ist das Ende der großen Auflehnung. Die Auflehnung Adams und aller seiner Nachkommen wird vergeben und der uns ursprünglich zugedachte Segen wird wiederhergestellt. Mir scheint es nun, dass diese Hände immer schon ausgestreckt waren, selbst als keine Schultern da waren, auf denen sie ruhen konnten. Aber der Vater hält Ausschau nach mir mit ausgestreckten Armen, um mich wieder aufzunehmen. Und das meine ich im Grunde, was Nouwen hier beschreibt mit Heilsgeschehen. Und zwar, was er eben bezeichnet, der ursprüngliche Segen wird wiederhergestellt. Das ist das Heilsgeschehen, das Jesus geschaffen hat. Das zweite ist Beziehungsgeschehen. Es geht darum, dass wir auf der Beziehungsebene mit dem klären, der uns verletzt hat oder von dem wir uns verletzt gefühlt haben. Also die irritierte Beziehung wird geklärt und das Übel, das wir vorher genommen haben, wird losgelassen. Aber Vergebung richtet sich völlig gegen unser natürliches Gerechtigkeitsempfinden. Und das macht es uns oft so schwer zu vergeben. Deswegen haben wir oft diese Probleme damit. Weil die Regel dieser Welt heißt, Fehlverhalten muss bestraft werden. Und Jesus hat dieses unbarmherzige Gesetz der Vergeltung, was ja noch in einigen Ländern gang und gäbe ist, wo wirklich Familienfäden raus entstehen und sich gegenseitig Clanmitglieder umbringen, hat das durchbrochen, indem er selber für unsere Verfehlungen gezahlt hat. Also Vergebung ist alles andere als leicht und das kann ich aus meinem eigenen Erleben berichten. Ich hatte an einem früheren Arbeitsplatz, gab es eine schwere Krise, also die ich persönlich erlebt habe. Und zwar eine Kollegin war mit ihrem Betätigungsfeld zunehmend unzufrieden und fing an zu agieren, um in meinen Aufgabenbereich ein Stück weit reinzukommen. Und dabei ging sie sehr subtil zu und ich war tief enttäuscht, da wir nicht nur beruflich, sondern auch auf der Beziehungsebene oft zusammen waren. Und in dieser Situation spürte ich nicht nur Enttäuschung, sondern auch einen Riesenhass in mir. Und diese Empfindung, die erschreckte mich, also diese Wucht meiner Verbitterung, weil ich sowas von mir vorher noch nicht gekannt hatte. Und noch mehr erschreckte mich die Tatsache, dass ich diese Frau wirklich hassen wollte. Ich wollte meine Empörung nicht loslassen. Ich hatte schließlich ein Recht darauf. Und ich wollte das auskosten. Und seitdem weiß ich, dass Vergebung alles andere als leicht ist. Das habe ich an dem Punkt wirklich durchbuchstabiert. Das werde ich nachher noch ein bisschen drüber erzählen. Aber zunächst einmal zu dem Punkt, warum sollen wir vergeben? In der Gestalttherapie oder Gestaltpsychologie gibt es einen Konzeptsatz und der lautet: Jeder Mensch sehnt sich nach abgeschlossenen Handlungen mit einem guten Ende. Also das ist ein Bedürfnis, was Gott in uns hineingelegt hat. Das ist ein gutes, legitimes Bedürfnis, dass wir Handlungen abschließen wollen, dass wir den Sack zubinden wollen, dass wir etwas zum Abschluss bringen wollen. Und in dem Fall spricht die Gestaltpsychologie von offenen und geschlossenen Gestalten. Wie muss man sich das vorstellen? Man kann sich das so vorstellen, dass unsere Lebens- und Beziehungsthemen wie Akten sind. Und bei vielen liegt der Schreibtisch voller Akten, die alle nur zum Teil bearbeitet sind, die aber darauf warten, dass sie endlich mal zu Ende bearbeitet werden, dass sie dann zugeklappt werden können und ins Archiv abgestellt werden können. Und das sind zum Beispiel ungeklärte Beziehungen, unerledigte Konflikte oder auch aufgeschobene Entscheidungen oder nicht zu Ende gedachte Lebensthemen. Und solange wir enttäuscht und verletzt sind, haben wir es mit offenen Akten zu tun, die noch nicht abgeschlossen sind. Und das macht unsere Sprache sehr schön deutlich. Da liegen noch Leichen im Keller. Oder wir haben das Übel genommen und jetzt ist es noch bei mir. Es ist bei mir das Übel, was ich genommen habe. Oder ich trage jemandem etwas nach und bleibe damit an ihn gebunden in negativer Art und Weise. Oder noch eine andere Bezeichnung, es ist noch eine Rechnung offen. Das alles sind offene Gestalten, die darauf drängen, zu Ende bearbeitet zu werden. Und solange das nicht passiert, bezahlen wir selber einen unglaublich hohen Preis. Da wird erstmal jede Menge Energie abgezogen, weil das Dinge sind, die in uns rumoren. Wir können mit Ängsten oder mit Depressionen darauf reagieren. Und wir werden innerlich unruhig und getrieben, weil unser gottgegebenes Bedürfnis, Handlungen abzuschließen, nicht gestillt ist. Und einfach aus diesem Grunde, einfach um unserer selbst willen, ist es notwendig, dass wir vergeben. Aber es gibt noch weitere Gründe, warum Jesus auf die Vergebung so sehr hinweist. Immer da, wo wir verletzt sind, sind wir mit dem anderen, mit unserem Verletzer nicht mehr im Kontakt. Wir gehen innerlich aus dem Kontakt raus, wir distanzieren uns von ihm. Also es ist im Grunde eine Trennung, die zustande kommt. Und Gott möchte aber, dass wir uns gegenseitig segnen, aber das geht nicht mehr, solange diese Trennung da ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie beseitigt wird, dass Gottes Segen fließen kann, dass wir uns gegenseitig segnen können. Vergebung hat auch einen prophetischen Aspekt. Und zwar, wenn wir einander vergeben und hier als Gemeinde zusammen sind, die in geklärten, guten Beziehungen lebt, dann wird dadurch für die Welt Gottes Reich sichtbar. Und die Frage ist ja, wie soll die Welt Gottes Reich erkennen, wenn wir zerstritten sind? Also Gottes Reich wird sichtbar, auf der anderen Seite wird auch Gottes Reich gebaut durch unsere Einheit. Also wir helfen dabei, Gottes Reich aufzurichten. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir unfrei sind, solange wir nicht vergeben haben. Und Gott hat uns zur Freiheit berufen. Er möchte, dass wir frei sind. Und dann noch ein weiterer Punkt ist, dass Gott uns so gerne vergeben möchte, aber dass er es eben auch damit in Verbindung bringt, dass wir eben auch vergeben. So wie wir beten im Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also da gibt es einen Zusammenhang und auch aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir vergeben. Ich komme jetzt zu dem Punkt, was Vergebung nicht bedeutet. Damit fange ich an. Vergebung bedeutet nicht, etwas zu verharmlosen oder zu bagatellisieren oder zu rechtfertigen. Es bedeutet nicht, so zu tun, als ob nichts geschehen wäre und den anderen einfach so laufen zu lassen und schnell zu sagen, ich vergebe dir. Darum geht es nicht. Wenn nicht Dinge vorgefallen wären, wo die anderen an mir schuldig geworden sind, wäre ja Vergebung gar nicht erst nötig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns zunächst einmal unser Verletztsein auch zugestehen und anerkennen, dass da jemand an uns schuldig geworden ist. Und das ist wichtig, um uns da auch selber ernst zu nehmen. Und wir schauen uns unsere Verletzung sehr genau an und wir schauen uns auch den an, der uns das zugefügt hat. Ein weiterer Punkt, was Vergebung nicht bedeutet, ist auf materielle Wiedergutmachung zu verzichten. Also wenn mir jemand ins Auto gefahren ist, dann muss er das auch bezahlen. Trotzdem kann ich ihm vergeben haben. Ein weiterer Punkt ist, wo wir auch manchmal denken, wir dürfen das doch gar nicht, Grenzen zu setzen. Also wir gucken sehr genau hin, mit welchen Menschen wir zusammen sind oder mit welchen auch nicht. Und wenn mir jemand nicht gut tut und ich merke, das ist nicht in Ordnung, wie er lebt oder mit mir umgeht, dann darf ich auch eine Grenze setzen. Auf der einen Seite vergebe ich ihm und trotzdem muss das nicht meine beste Freundin werden. Also wir dürfen durchaus Grenzen setzen und trotzdem versöhnlich leben. Und Vergebung bedeutet auch nicht vergessen, denn diese Verletzung, diese Situation gehört zu unserem Leben dazu. Und so wie wir von einem Baum nie die Wurzeln abschneiden würden, können wir auch einfach das, was wir erlebt haben, nicht einfach aus unserem Leben tilgen. Aber es geht eben darum, wie wir damit umgehen. Und ein weiterer Punkt, das hatte auch schon Marinka vorhin ganz, ganz gut gesagt, Versöhnung ist nicht immer möglich, weil eben zur Versöhnung beide dazugehören, während bei der Vergebung, da geht es darum, dass ich diese Vergebungsbereitschaft mitbringe. Aber ich weiß nicht, wie der andere damit umgeht und ob er das auch möchte. Da habe ich also keinen Einfluss drauf. Schön wäre es natürlich. Ja, also das war jetzt erstmal, was Vergebung nicht bedeutet. Aber was bedeutet Vergebung nun? Und da ist wieder unsere Sprache sehr schön. Vergebung bedeutet verzichten. Das ist der Wortsinn von verzeihen. Also ich verzichte auf meinen Anspruch auf Sühne und Vergeltung. Dann loslassen. Wenn ich das Übel genommen habe, dann lasse ich das Übel jetzt wieder los. Und ich lasse es nicht länger bei mir. Dann, das hatte Marinka auch schon gesagt, es ist ein bewusster Akt. Also ich mache das sehr bewusst. Und wenn die Bibel sagt, wir sollen dem Frieden nachjagen, dann bedeutet das, dass Vergebung kein Spaziergang ist, sondern dass er auch einiges uns oft abverlangt an Frustrationstoleranz, an Anstrengung, Selbstdisziplin und auch Beharrlichkeit. Wir müssen vergeben wollen, sonst wird es uns nicht gelingen. Und das habe ich auch mit dieser Frau erlebt, diese Bekannte, wo ich eben merkte, dass ich sie auf Distanz hielt, dass ich eben merkte, ja, dass ich erst nicht vergeben wollte, aber dann merkte doch, dass diese Bereitschaft in mir wuchs. Und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit, ich merkte, ja, jetzt kann ich das, ich kann es jetzt wirklich loslassen. Aber da musste ich mir selber auch Zeit für lassen. Was Vergebung noch bedeutet, ist Befreiung. Also da, wo ich jemandem etwas nachtrage, bin ich ja an ihn gebunden, weil ich ihm hinterherlaufe quasi. Und so bleibt diese Negativbindung. Und Vergebung bedeutet eben, dem anderen nichts mehr nachzutragen und insofern aus diesem ihm hinterhergehen auszusteigen. Und der letzte Punkt noch, ein ganz wichtiger Punkt, wir steigen aus der Opferrolle aus. Also Vergebungsschritte zu tun bedeutet, dass wir selber Verantwortung für unser Leben übernehmen und nicht sagen, weil der mich so schlecht behandelt hat, deswegen geht es mir jetzt so schlecht. Und deswegen muss das jetzt auch so bleiben. Sondern wir steigen aus unserer Opferrolle auch aus. Ich möchte dazu ein Zitat vorlesen von einer Jüdin, Eva Moses Kohr, die mit ihren Zwillingsschwestern den Experimenten Mengeles zum Opfer fiel und diese aber überlebte, während ihre Zwillingsschwester aber nicht überlebte. Und sie schrieb in einem Bericht in der FAZ vor vielen Jahren: Aber plötzlich kam ich darauf, dass ich ihm, also Mengele, einfach vergeben könnte, was er getan hatte. Und in diesem Moment habe ich etwas ungeheuer Wichtiges verstanden, dass ich Macht hatte, ihm zu vergeben. Das war eine unglaubliche Entdeckung. Das kleine Mengele Versuchskaninchen, das sein ganzes Leben lang hilflos gewesen war, hatte plötzlich Macht. Die Vorstellung, dass ein Opfer für sein Leben machtlos bleibt, ist vielleicht das größte, das überwältigendste Problem, das es hat. Starkes Zeugnis. Ich möchte jetzt als nächstes konkret werden. Wie kann das ganz konkret werden, sein, eben diesen, ich nenne es einfach mal Heilungsprozess der Vergebung zu durchlaufen? Welche Schritte sind wichtig? Welche Schritte gehören dazu? Da ist zunächst einmal die Biografiearbeit. Rolf sagt immer wieder in unseren Seminaren, wenn wir Christen werden, werden wir nicht automatisch zu biografielosen Wesen. Also jeder und jede von uns hat eine Biografie. Und unsere Erfahrung ist, dass unsere aktuellen Probleme ihren Ursprung in der Regel in unserer Herkunftsfamilie hat. Und dass es deswegen wichtig ist, dass wir uns mit unserem Gewordensein beschäftigen. Was ist da passiert? Was haben wir erlebt? Und was haben wir daraus gemacht? Und deswegen ist das so wichtig, sich diese Zusammenhänge anzuschauen. Das ist also der erste Punkt, Biografiearbeit. Dann der zweite Punkt, raus aus der Verleugnung und Verdrängung. Das bedeutet, Gefühle zuzulassen. Und jetzt im Hinblick auf meine Kollegin sah das so aus, dass ich erstmal mir zugestehen musste, dass ich wirklich Hassgefühle hatte. Und dass sie auch in gewisser Weise berechtigt waren. Und sie nicht einfach runterzudrücken, ich darf das doch nicht, sondern wirklich ehrlich zu sein, doch, ich habe diese Gefühle. Und mit diesen Gefühlen stehe ich auch vor Gott. Ganz ehrlich, weil es einfach so ist. Dann ein weiterer Punkt, den wir auch in den Familienaufstellungen wirklich so auch praktizieren, das ist das Klagen und das Anklagen. Und wir sagen, keine Vergebung ohne Anklage. Also wenn es nicht zu vergeben gäbe, dann müsste ich ja auch gar nicht klagen. Aber wir haben ja eine Anklage. Und das muss auch benannt werden. Weil oft Dinge einfach in der Sprachlosigkeit versinken und nie ausgesprochen worden sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das konkret machen. Dass wir sehr konkret sagen, was hat der andere mir angetan? Was war das ganz konkret? Welche Punkte haben mich da verletzt? Was war nicht gut? Und indem wir das tun, so paradox das klingt, wenn wir anklagen, kehren wir in die abgebrochene Beziehung mit diesem Menschen wieder zurück. Denn wir sind rausgegangen in dem Moment, wo das Ganze einfach unter den Teppich gekehrt worden ist. Aber in dem Moment, wo wir ihm sagen, hör mal, das und das habe ich gegen dich, gehen wir wieder in Kontakt mit ihm, wenden wir ihm wieder zu, sind auf Augenhöhe mit ihm und da kann was Neues entstehen. Deswegen ist das so wichtig, dass wir das nicht runterschlucken, sondern dass wir das aussprechen, dass wir wirklich sagen, was gewesen ist. Das war bei meiner Kollegin jetzt leider nicht möglich und so musste ich das, diese Klage und die Anklage alleine mit Jesus regeln. Und danach kommt dann eben, wenn wir das alles wirklich ihm zugemutet haben, dass wir dann ganz bewusst auch das Übel loslassen. Dass wir dann sagen, wir stellen uns das immer so wie so ein Joch vor, ein Doppeljoch, wo ich im Grunde mit meinem Schuldiger gehe unter dem gleichen Joch, solange ich nicht vergeben habe. Wir sagen dann, ich habe dir jetzt meine Anklage gesagt, aber jetzt entlasse ich dich aus dem Joch meiner Anklage. Und du bist frei und ich bin es auch. Und das sind so die verschiedenen Schritte, die immer wieder beim Vergebungsprozess ganz wichtig sind und die wir nicht einfach auslassen können. Ob wir direkt mit Menschen klären können, ist nicht immer möglich. Aber wenn es möglich ist, sollten wir das tun. Wobei es immer wieder erstaunlich ist, was für innere Kämpfe es bedeutet, anzuklagen. Als ich mit meiner Mutter im Klärungsprozess war, das hat mich fast zerrissen, der Gedanke, ich muss ihr jetzt sagen, was ich in Wirklichkeit ihr gegenüber empfinde. All das, was ich 40 Jahre lang verdrängt hatte. Aber ich wusste in meinem Fall, dass ich das machen musste. Und ich habe meiner Mutter dann erst einen Brief geschrieben und mich dann mit ihr getroffen. Aber das war ein richtiger innerer Kampf, das zu tun. Und das erleben wir immer wieder. Sobald Menschen an dem Punkt sind, dass sie anklagen sollen, das ist, als ob sich alle Mächte auftun, um das zu verhindern, dass das nicht ausgesprochen wird. Und es ist ein ganz großer Schritt in Richtung Befreiung, wenn das aber getan wird, auch wenn es uns schwerfällt. Dass wir es dem anderen wirklich zumuten, aber dadurch eben auch wieder in Kontakt mit ihm gehen. Und was mir in diesem ganzen Prozess auch mit meiner Kollegin wirklich geholfen hat, echt zu vergeben, war meine Ehrlichkeit auch Gott gegenüber. Und ich habe gebetet damals, Herr, ich will, hilf meiner Unwilligkeit. Herr, ich brauche dich, ich schaffe es nicht alleine. Und Gott hört unsere Gebete nur zu gern, wenn wir so beten. Und ich habe dann angefangen, mich in diesem Vergebungsprozess ganz bewusst mit Jesus zu befassen. Also wirklich zu lesen und zu schauen, was war sein Charakter, wie ist er mit Menschen umgegangen. Er war da sehr klar, wie gerade in dem Beispiel, was ich vorgelesen hatte, diesem Knecht gegenüber, warum schlägst du mich? Aber er war auf der anderen Seite eben auch immer wieder zur Vergebung bereit. Und mir wurde bewusst, wie oft wieder und wieder und wieder Jesus mir meine Verfehlungen und meine Charakterschwächen, meine Unarten schon vergeben hatte. Und wie existenziell ich darauf angewiesen ist, dass er es immer wieder tut. Und genauso wurde mir deutlich, wie existenziell ich darauf angewiesen bin, dass meine Geschwister, meine Familie oder wer auch immer mir vergibt. All meine, wo ich unsensibel bin, wo ich ins Fettnäpfchen trete, wo ich sie verletze. Gerade auch in der Kindererziehung ist da so viel mir bewusst geworden, wo ich wirklich auch schuldig geworden bin. Und mir wurde dabei bewusst, wie oft eben auch meine Mitmenschen mit mir schon nachsichtig umgegangen sind und nicht schlecht über mich gedacht oder geredet haben, sondern mich wirklich angenommen haben, wie ich bin, auch mit meinen negativen Eigenschaften und mir trotzdem Zuneigung und Freundschaft geschenkt haben. Und als ich das alles so in meinem Herzen immer wieder im Gebet bewegte, merkte ich, wie sich was löste und wie ich auf einmal merkte, dass da ein Verlangen in mir wuchs, genau wie ich Gnade von Gott und von Menschen schon erlebt hatte, das genauso auch in meiner Beziehung zu meiner Kollegin, dass das da zum Tragen kommen sollte. Und ich spürte dann, wie meine Verbitterung wirklich zerschmolz wie Schneereste in der Sonne. Allerdings zog sich das Ganze wirklich auch über Monate her. Und wichtig ist, wir können solche Prozesse nicht abkürzen. Wir müssen sie Schritt für Schritt durchlaufen und da auch mit uns selber geduldig sein, so wie Jesus auch mit uns geduldig ist. Und irgendwann spürte ich dann sehr deutlich, dass das Werk vollendet war. Ich war wirklich frei von aller Bitterkeit und ich wusste, dass ich mir nicht selber darauf was einbilden konnte, sondern dass das wirklich Gottes Gnade war, in diesem Prozess mich dahin zu führen, dass ich wirklich das Übel loslassen konnte, dass ich wirklich auch die Kollegin freigeben konnte. Und heute ist es wirklich so, wenn ich sie wieder treffen sollte, könnte ich sie wirklich herzlich in den Arm nehmen und würde mich freuen, sie zu treffen. Und das ist ein Wunder, das habe ich nicht selbst gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich in dem einen oder anderen wiedergefunden hast. Und vielleicht hast du entdeckt, dass es auch auf deinem Schreibtisch mehrere Akten oder eine Akte gibt, die eigentlich schon lange darauf wartet, endlich mal bearbeitet und geschlossen zu werden. Und vielleicht geht es dir dabei, auch wie auch mir, dass du zwar irgendwie vergeben willst, aber es irgendwie auch nicht schaffst. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, eben, dass wir in solche Situationen kommen, weil wir da nämlich wirklich erkennen, dass wir wirklich einen Jesus, einen Erretter und Erlöser und Heiland brauchen. Dass wir es wirklich nicht alleine schaffen. Und es gibt Dinge, die können wir selbst tun, die nimmt Gott uns nicht ab. Aber dann gibt es auch Dinge, die kann nur Gott tun. Nämlich unsere harten Herzen zu erweichen. Und er wartet darauf, dass wir zurück ins Vaterhaus kommen, wo immer wir uns in Verbitterung und Enttäuschung verstrickt haben. Er möchte mit uns zusammen die Akten unseres Lebens bearbeiten und sie dann eben auch zum Abschluss bringen, geschlossene Gestalten. Er will, dass wir endlich zur Ruhe kommen über das, wo wir enttäuscht und verwundet sind. Er will, dass in unseren Beziehungen seine heilsame Gnade zur Wirkung kommt. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du wirklich unser Freund bist und unser Helfer, der die Durchbrüche schafft in unserem Leben, die wir selber nicht hinkriegen. Herr, wir stehen vor dir mit dem, was wir zu beklagen oder auch anzuklagen haben, wo wir es nicht schaffen, bestimmte Prozesse abzuschließen und zur Ruhe zu kommen. Und wir laden dich ein dazu, uns dabei zu helfen. Wir öffnen unser Herz dafür, ganz bewusst. Und wir beten, Herr, wir wollen, hilf unserer Unwilligkeit. Ich danke, dass du nur zu gerne ein solches Gebet hörst und dass du uns wirklich hilfst, dass du wirklich helfend an unsere Seite trittst und uns in Prozesse hineinführst, die wir selber nicht alleine schaffen können. Aber wir vertrauen dir, weil wir schon so oft erlebt haben, dass du treu bist und dass du es wirklich gut mit uns meinst und dass du wirklich Gedanken des Heils und des Friedens mit uns hast. Amen.
Wir wollen jetzt vier Lieder singen, die diesen Aspekt nochmal aufgreifen, dass wir zu Gott kommen können mit all unseren Sorgen, mit all unseren Gedanken, mit unserer Wut, mit unserer Unversöhnlichkeit, die wir irgendwie gegenüber Menschen oder in Beziehungen haben, dass wir damit kommen können und ehrlich sein können vor Gott und mit ihm dann das angehen können, uns damit beschäftigen können, auf Klärung gehen können, was gar nicht so leicht ist. Genau, damit wollen wir jetzt mit diesem Gedanken diese vier Lieder singen. Ihr seid gerne herzlich eingeladen, mitzusingen, aufzustehen, sitzen zu bleiben, was euch gerade gut tut.
Zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume zu dir. you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today.
Wir wollen einmal antworten auf das, was in der Predigt gesagt wurde und was wir in den Liedern gehört haben. Und das wollen wir tun mit dem Gebet, das Gott oder Jesus uns selbst gegeben hat, dem Vater unser. Und gerne dürft ihr dazu noch einmal aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gerne nochmal Platz. Und vielleicht bist du auch gerade innerlich gestolpert über den Satz, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, oder den auch die Dorothea in der Predigt vorhin angesprochen hat. Und wenn da was bei dir angestoßen ist und du sagst, ja, eigentlich ist da was in meinem Leben und eigentlich ist da etwas, was ich klären müsste, dann möchte ich dich einladen. Hier vorne werden gleich Menschen sein, die für Gebet zur Verfügung stehen. Vergebungsprozess beginnt auch einfach mit Gebet oder indem man einfach mit jemandem darüber redet. Herzliche Einladung, da vielleicht heute mit zu starten. Genauso gibt es die Möglichkeit, hinten am Seelsorgetisch sich einen Gesprächspartner zu suchen oder einen Termin auszumachen, wenn du merkst, das ist doch ein längerer Prozess oder da ist etwas, was mich ja länger beschäftigt oder tiefer. Da sind einfach Menschen, die auch außerhalb des Gottesdienstes und des Sonntags gerne mit euch darüber im Gespräch und im Gebet sein möchten. Für alle anderen und auch für die gebetet wird, natürlich gibt es gleich draußen die Möglichkeit, Kaffee, Tee oder kaltes Getränk zu sich nehmen. Herzliche Einladung, einfach noch zu verweilen, im Foyer mit den anderen ins Gespräch zu kommen und ja, Gemeinschaft zu genießen. Ich habe noch ein paar Termine, die nächste Woche oder die nächsten Wochen betreffen. Einmal das Café Zukunft für alle junggebliebenen Älteren. Kommenden Donnerstag, 16.04. um 15 Uhr findet das Café Zukunft wieder hier bei uns in den Räumen ein. Ab 14.30 Uhr kann man schon ankommen und um 15 Uhr geht es dann los. Am kommenden Samstag, am 18.04. frühstücken die Frauen hier in der Gemeinde von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Wer sich noch nicht angemeldet hat, aber gerne kommen möchte, kann das gerne tun, entweder bei mir oder über die App in unserer Gemeinde-App. Und dann noch ein Termin etwas weiter in der Zukunft, Gemeinde im Gespräch, findet statt am 28. April, das ist Dienstag in 2 Wochen ungefähr, um 19 Uhr in der Gemeinde. Und es geht um das Grow-Konzept. Was haben wir schon gut gemacht, was kann noch besser werden? Auch da herzliche Einladung dazu zu kommen, mitzudenken, ja, und einfach Teil der Gemeindezukunft zu sein. Ja. Von meiner Seite aus wünsche ich euch jetzt hier einen wunderbaren restlichen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche für alle Schüler. Viel Spaß in der Schule wieder. Und ich bitte die Dorothea noch einmal nach oben, uns den Segen zu sprechen. Gerne dürft ihr noch mal aufstehen.
Der Gott des Friedens heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen.